Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Oh, mach dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSR-WG. Schön, dass du da bist. Kannst gleich den Müll runterbringen.
So, ein verspätetes herzlich willkommen in der MSR-WG. Ich stelle mich mal als erstes vor. Ich bin Luis, meistens im Bundesliga-Special zu hören, als Härte-Experte, der sich immer noch freut, dass wir auf dem 5. Platz stehen. Und mit mir sind heute...
Also super, ich bin Sebastian, ich mache ja viel Handball bei meinsportradio.de, also bei Malte und aber auch natürlich NFL, der Draft steht an diese Woche, also jetzt kommende Woche, das ist schon, ja.
Jo, und ich bin der Noah, bin Fan des VfB Stuttgart, bin also in dieser Saison nicht mehr im Bundesliga-Special zu hören, weil der VfB da nichts mehr zu suchen hat, bin ab und zu in der Sportshow und wünsche euch einen schönen Sonntag.
So, und Noah, du guckst gerade noch ein bisschen Sport nebenbei, was läuft denn gerade?
Ich gucke drei Spiele gerade parallel. Ich gucke die Schalke zu Hause gegen Raba Leipzig. Ich schaue Arsenal, die gerade 2-1 in Führung gegangen sind im FA Cup Halbfinale. Verlängerung ist da gerade schon. Und Liverpool ist in Führung gegangen gegen Crystal Palace durch ein wunderschönes Freistoßtor von Coutinho. Also Fußballsatt hier am Sonntagnachmittag.
Multitasking quasi auf höchstem Niveau.
Ja, das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Aber irgendwie zusammen hat das Ganze irgendwie Finalniveau.
Genau. Und was ist dein Highlight-Spiel?
Das ist tatsächlich ein Problem, weil man von den einzelnen Spielen dann doch nicht genug mitkriegt, um das in Summe beurteilen zu können. Vor allem, da ich ja auch hier noch gleichzeitig reden muss. Na klar, von der Brisanz wahrscheinlich schon das FA Cup Halbfinale, weil es da tatsächlich ja so richtig um einen Titel geht. Ne? Das ist halt ein K.O.-Spiel und die anderen beiden Spiele sind dann nur Ligaspiele. Von dem her habe ich auch Arsenal, Man City auf dem großen Fernseher laufen und die anderen nur auf kleineren Endgeräten. Aber ja, Arsenal ja, könnte es schaffen. 2-1 steht's. Ja. Und ihr so? Guckt ihr auch irgendwas?
Ich gucke gar nichts. Ich gucke einfach nur Skype gerade.
Naja, also gerade ist dann noch hier Eishockey, natürlich Deutschen jetzt gegen Tschechien. Ist zwar jetzt nicht so ein Knallerspiel wie gestern, wo sie 7-4 gewonnen haben, aber ja, jetzt ist ein bisschen humaner, ist ein bisschen mehr was für die Taktik, muss ich mehr sagen.
Vielleicht kann ich das auch noch auf meinem Handy anmachen.
Das wäre noch eine Überlegung.
Hast du denn nicht noch einen alten iPod Touch?
Nee. Leider nicht. Ehrlich gesagt, Eishockey bin ich gerade gar nicht so drin. Erzähl mal ein bisschen, Sebastian.
Ja, ist ja die Heim-WM steht ja jetzt an, am 5. Mai. Und jetzt ist jetzt die letzte entscheidende Testspielphase. Heute sind dann zum ersten Mal die eine oder andere ja, NHL-Krieg mit dabei. Kobrida ja zum Beispiel, der heute zum ersten Mal ran darf. Und ja, gestern war es wirklich ein ja, munteres Scheibenschießen, gerade im zweiten Drittel. Ich glaube, es sind innerhalb von 3 Minuten 37 6 Tore gefallen. Also da ging es ordentlich hin und her. Jetzt, ja, jetzt ist zwei Drittel rum, Deutschland liegt 1-0 zurück. Man muss man gerade noch seit 5 Mal ja, man hätte ein bisschen mehr machen können. Also da müsste noch ein bisschen mehr rein.
Ich bin ja ehrlich, ja. Ich hatte die Eishockey-Saison aufgehört, als die Eisbären rausgeflogen sind. Das war für mich immer noch das Highlight, dass sie es noch ins Halbfinale geschafft haben, der DL-Playoffs. Aber irgendwann unterlag man dann doch München und damit war es für mich erstmal vorbei. Weiter reicht mein Interessenhorizont da leider nicht.
Ja, München war ja auch diese Saison, die sind ja auch krass. Also das ist, die werden ja wahrscheinlich eine Dynastie prägen, das muss man ja ganz klar sagen. Also mit was für Dominanz die auch das Finale gewonnen haben mit 4-1. Also ja, da wird schon natürlich mit auch entsprechend Geld von Red Bull, aber ja, können eine Dynastie prägen, das muss man ganz klar sagen.
Vielleicht gibt es ja irgendwann einfach einen ultimativen Sportverein von Red Bull, der einfach alle Sportarten kann. Und der heißt dann einfach nur noch Red Bull.
Ja,
kann passieren, ja.
Das fällt mir gerade tatsächlich auch ein. Ich habe mir überlegt, nämlich, dass ja im Basketball zum Beispiel, ne, ob es da zum Beispiel auch eine Möglichkeit gibt oder Interesse bei Red Bull besteht, ob die dann nicht auch irgendwie. irgendwie einsteigen wollen würden, aber weiß nicht, vielleicht ist da die Basketballabteilung des FC Bayern dann doch mit zu sehr mit der Fußballabteilung verstrickt und dass RB beim FC Bayern einsteigt, ist dann auch wieder wahrscheinlich doch eher unwahrscheinlich, aber ja.
Ja, zumal RB und Bayern, die wollen ja jetzt zusammen die neue Sporthalle in München bauen.
Richtig, ja.
Ja.
Und dazu kommt
also ich glaube, das ist schon ein gewisses Zusammen. Also die können, glaube ich, gut miteinander klar. Hier Mathe Schütz und Uli Hoeneß. Ja, und Red Bull kann ja auch noch im Handball rein. Da sind sie ja, glaube ich, noch nicht drin. Also von daher gibt es mit Sicherheit noch genug Möglichkeiten, wo RB Geld investieren kann, wenn sie Bock haben.
Genau. Hat der FC Bayern überhaupt in der zweiten Liga eine Handballmannschaft? Oder?
Ich wüsste nichts. Also mir wäre das ganz neu. Ah. Im Handball sind wirklich... Also von den großen Bundesliga-Vereinen und Vereinen, die man so kennt, vielleicht nur der BVB, aber dann auch nur Frauen-Bundesliga. Bei den Männern sind sie noch nicht so stark.
Apropos, es läuft hier gerade, merke ich gerade, der THW Kiel gegen Barcelona. Handball Champions League Halbfinale ist das, glaube ich. Nee, Viertelfinale. Und führt gegen Barcelona. Genau.
Das ist schon mal gut. Ich arbeite gerade daran, dass der Stream bei mir funktioniert. Der will noch nicht so ganz.
Ja. Mensch, das ist eigentlich peinlich hier für mich. Da läuft so viel Sport nebenher und ich gucke dreimal Fußball.
Aber ist doch auch.
Ja, aber heute war auch echt viel Sport. Da muss man aber auch zugeben. Also es ist echt schwierig zu entscheiden, was man gucken soll.
Ja, eigentlich wollte ich vorher auch noch Freiburg gucken, ne? Da können wir nachher echt tatsächlich noch vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Aber ich dachte mir so, heute Abend auch noch Klassiko und jetzt nachher hier gerade FA Cup Halbfinale noch. Du kannst jetzt nicht so, also bin ich raus, bin am Boxhagen der Platz gefahren, bin nass geworden hier, Kack-April-Wetter, aber hab mir gesagt, nee, muss ein bisschen Pause machen, nicht nur vorm Endgerät hocken und Sport gucken. Das war dann nicht mehr drin, leider.
Aber Arsenal dürfte doch gleich vorbei sein, oder?
Arsenal dürfte gleich vorbei sein, ja, aber wie gesagt, Schalke läuft noch die ganze Halbzeit und Liverpool auch. Und dann ist ja schon fast 20 Uhr wieder.
Ja, und permanent drei Geräte zu bespielen, ist ja natürlich auch auf so einem schönen Sonntag ja fast schon sportliche Tätigkeit. Wenn ich da so viel hergucken. Deswegen kann man sich dann ja auch morgen ruhig mal ein bisschen entspannter, vielleicht mit einem Stream oder so irgendwann.
Morgen, meinst du?
Bestimmt. Was gibt's denn morgen Schönes in der Sportwelt?
Bitte nochmal?
Gibt es denn morgen nicht bestimmt auch irgendwas Schönes anzugucken in der Sportwelt?
Natürlich, für mich natürlich ist ein großer, großer Tag, weil der VfB Stuttgart gegen Union spielt. Oh. Na, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel daheim gegen Ex-Coach Jens Keller. Ich versuche ja so ein bisschen, weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass Stuttgart am Ende nicht... Ja, egal ob Hannover mit Horst Held, Union mit Jens Keller oder der VfB Stuttgart aufsteigt, ein bisschen VfB Stuttgart steigt am Ende auf jeden Fall auf. Ja, aber das hilft mir dann leider auch nicht, wenn es ja, für meinen Herzensverein am Ende nicht reicht. Aber nee, das wird morgen auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall mein Highlight morgen.
Also ich bin natürlich, würde mich auch freuen, Stuttgart wieder in der ersten Liga zu sehen. Das war ja doch sehr ungewohnt. Wobei ich es halt auch echt cool finde, Union mal wieder oben zu sehen. Ich bin ja bekennender Hertha-Fan und finde das mal wieder ganz interessant, diese auf einmal diese Enge in der Stadt zu spüren mit zwei Vereinen. Mhm. Auch wenn es bestimmt nur eine Saison wäre, aber da vor allem mit so wenig Vereinen irgendwie im Umkreis von 200 Kilometern drumherum in der Bundesliga hört man da den Begriff Derby sehr selten. Richtige Rivalen gibt es ja auch nicht. Die berühmte Fake-Rivalität mit Schalke ist ja nun mehr als einseitig und deswegen würde ich Union eigentlich gerne oben sehen.
Nee, klar, aber das geht mir ehrlich gesagt genauso. Also wie jetzt Hannover und Braunschweig, da weiß ich nicht, was du damit verbindest, aber ich jetzt eher weniger. Deswegen könnte ich da sehr gut mit leben, wenn es am Ende die beiden schaffen. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich, weil wie gesagt Stuttgart und Union sich jetzt am Montag gegenseitig die Punkte wegnehmen und Stuttgart zum einen noch nach Hannover muss, wo man auch mit einer Niederlage rechnet könnte und Union noch zu Eintracht Braunschweig auch auswärts antreten muss. Heißt, also dass es Stuttgart und Union beide auf direktem Wege schaffen, halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Aber Ja, ich meine, vielleicht kommt es ja doch noch ganz anders und dann. Aber es stimmt total, was du sagst. Ich bin, wohne ja hier in Berlin, war auch ein paar Mal bei der alten an der alten Försterei und auch bei Hertha, Luis, ja. Ne? Also ich bin sowohl als auch, ich gucke mir beides an, ich bin da neutral relativ. aber ja, nee, das wäre sicherlich toll, wenn die aufsteigen.
Ja, und auch was Braunschweig Hannover angibt, da bin ich dann auch einfach mehr Hannover, allein unsere Jungs von Hannover lieb zuliebe und ihr Jungs und Mädels, das wäre irgendwie, das zählt natürlich so als Kernstück von meinem Sportradio, wäre es ja auch cool, die auch wieder im Bundesliga-Special zum Beispiel zu haben und auch Hannover sehe ich genauso wie Stuttgart eigentlich eher in der ersten Liga. Was ist denn dein oder euer Tipp für den Relegationsplatz von oben? Also aus der ersten Liga. Sebastian?
Ja, also ich würde sagen, dass, glaube ich, wahrscheinlich der HSV wieder in der Relegation spielen muss. Ist ja so ein Dauergast. Es sieht im Moment wieder alles danach aus, als ob sie unbedingt wieder Relegation spielen wollen. Ja, und dann aus der zweiten Liga bin ich echt gespannt. Also das ist ja im Moment wirklich so dicht an dicht bei der ganzen Geschichte. Und ja, also wenn es Union ist, glaube ich, würde es mich freuen. Ich denke, Stuttgart und Hannover, habe ich so ein Gefühl, dass einer von den beiden auf jeden Fall auf die ersten zwei Plätze schaffen sollte. Aber wer hat auch damit gerechnet, dass Hannover einen Punkt liegen lässt gegen Aue? Also das wird, glaube ich, noch ganz, ganz eng. Das wird wahrscheinlich so eine, ja, so eine letzte Spielersentscheidung, so vom Gefühl. Weil ich denke, Hannover und Stuttgart und dann Union auf 3.
Mhm. Ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt vor relativ viel zweite Liga tatsächlich, eben wegen Stuttgart auch. Und von der aktuellen Form her glaube ich eigentlich fast, dass sich Braunschweig da am Ende auf jeden Fall durchsetzt. Hatten jetzt letzte Woche diesen Nackenschlag so ein bisschen, dass sie in Derby in Hannover da verloren haben. Aber wie gesagt, das Restprogramm ist auch gefühlt, ne? Braunschweig hat ja in der Saison schon 3-4 Mal so FC Bayern-mäßig in der letzten Minute den Siegtreffer erzielt. Ken Reichel irgendwie aus 30 Metern Distanzschuss und das läuft schon ganz gut bei Braunschweig in dieser Saison. Deswegen glaube ich, dass die schon da oben drin sind. Und Stuttgart, ja, Stuttgart wahrscheinlich dann doch irgendwie auch wenn die natürlich relativ katastrophal spielen. Das, was da letzte Woche in Bielefeld war, das konnte einen als VfB-Fan eigentlich nur aufregen. Hat zwar gewonnen, aber ich war trotzdem sehr sauer. Aber zur eigentlichen Frage, nämlich wer in der Bundesliga auf dem Relegationsrang landen wird, glaube ich, hängt sehr viel davon ab, ob Augsburg nächste Woche zu Hause gegen den HSV gewinnt. Wenn Augsburg das gewinnt, dann glaube ich tatsächlich, dass es den HSV trifft. Wenn Augsburg das nicht gewinnt, dann wird der HSV auf 15 bleiben oder noch weiter oben und Augsburg, die noch ein relativ schweres Programm haben, 16. und ja, dann Augsburg vermutlich gegen Hannover. Ne? Klingt super, ne? Augsburg-Hannover.
Das wäre auf jeden Fall, würde wieder eine Sendung von den ehemals Bundesliga-Sendungen wieder in der zweiten Liga bedeuten. Ja. Zur Windows oder Hannover liebt. Aber glaubt ihr, dass Ingolstadt und Darmstadt sich nicht mehr bremenartig befreien können?
Ingolstadt hat ein zu schweres Programm, glaube ich, tatsächlich. Also, ich habe das letzte Woche mal irgendwie gemacht. Also klar, es muss ja nicht heißen, was ich mache, aber da habe ich dieses Restprogramm nochmal durchgeguckt. Ich kann selber auch nochmal nachschauen. Aber das schien mir dann doch ein Tick zu schwer für Ingolstadt, weil das sind jetzt, glaube ich, 4 Punkte, die Ingolstädter jetzt noch auf dem Relegationsplatz haben.
Ja, es sind noch 4 Punkte, genau.
Genau, 4 Punkte für Ingolstadt und jetzt nächste Woche geht es genau, in Leipzig. Gegen Leverkusen, gut, das ist machbar. In Freiburg, na gut, für die geht es auch noch um was. Und dann letztes Spiel, ja. Gegen Schalke. Also klar, die Namen Leverkusen, Schalke, Leipzig hört sich jetzt nicht so einfach an. Und in Freiburg. Oh, 4 Punkte, ich weiß nicht.
Das Einzige, was mich auf jeden Fall glücklich macht, ist, dass Bremen noch ein wirklich schweres Programm hat. Auch wenn sie jetzt heim vermutlich gegen die auswärtsschwache Hertha sowas von gewinnen werden. Da kommen ja noch.
Ja, das wird doch sehr spannend sein, wie das Spiel in Köln dann ausgeht.
Genau, die Woche drauf, ich hoffe eigentlich, dass die sich nur unentschieden gegenseitig blockieren. Dann bleiben die beide da drunter und dann hat Bremen danach, glaube ich, nur noch Leipzig und Hoffenheim und Dortmund. Die dürfen dann nicht enttäuschen.
Aber Luis, erzähl doch mal ein bisschen. Also es waren jetzt sieben Auswärtsspiele hintereinander, hat Hertha verloren.
Ja, leider so.
Und, wenn man jetzt, also klar, Vergleich vielleicht noch mit der Zeit unter Luhukay, dann kann man sicherlich sagen, Hertha hat sich auch spielerisch weiterentwickelt, das Passspiel generell, die Mannschaft präsentiert sich recht ordentlich, zumindest zu Hause immer, sind glaube ich zusammen momentan mit Leipzig und Bayern und Dortmund irgendwie beste Heimteam mit 27 Punkten, oder nee, weiß nicht, 33, keine Ahnung, kriegen das auswärts dann aber nicht auf dem Platz. Was ist da los?
Also es gab ja da wirklich viele Theorien, wie du schon angesprochen hast. War dieses Jahr dann endgültig soweit, den Auswärts-Negativrekord nochmal zu toppen, mit 8 Spielen in Folge auswärts verloren. Ich finde es verkraftbar dafür, dass man in der Saison an sich immer noch auf Platz 5 steht. Fällt es nicht so auf, wenn man nebenbei den Vereinsrekord für die Auswärtspleiten toppt. Aber es ist natürlich nicht schlimm. Ja. Auswärts befindet man sich auf Platz 16 und heim auf Platz 3. Demnach, ja, es spricht für sich. Und viele haben ja wieder die Vergleiche gezogen zum letzten Jahr, wo dann in der Rückrunde eigentlich auch fast nur noch verloren wurde oder dann so klägerische Unentschieden gespielt wurden. Und da habe ich ja letztens schon gesagt, dass sich das ganz ruhig steigert. Im letzten Jahr war die komplette Rückrunde ziemlich mies. Jetzt ist in der Rückrunde sind nur die Auswärtsspiele mies und im nächsten Jahr sind dann in der Rückrunde alle Spiele wieder gut. Also muss man sich keine Sorgen machen. Man muss ja auch ein bisschen Luft nach oben verbleiben und was auch die Mannschaft selber immer wieder betont, sie sind halt wirklich keine Top-Mannschaft, die mit Teams wie Dortmund oder so vom Kader mithalten können. Spielerisch kann man auch schon gegen den BVB gewinnen, aber nach wie vor, da gibt es ja viele Anhaltspunkte, sei es die Erfahrung, die vor allem international ja total fehlt, dass man eben vor 2-3 Jahren noch im Fahrstuhlverein war und teilweise letzter in der ersten Liga, dass Paidar, der auch noch ein sehr junger Trainer ist, und eben, dass man auch ganz blöd in Zahlen auch den viel günstigeren Kader hat im Gesamtmarktwert als halt alle anderen, die da oben mitspielen. Und all das berücksichtigt, finde ich es immer wieder, man darf nicht vergessen, dass man eben wirklich noch über so eine Hertha spricht und nicht über eine Hertha, die vielleicht schon ein paar Jahre da oben stand und sich wieder dann Stück für Stück was nochmal aufgebaut hatte. Das war ja sehr ruckartig, wie das nach oben geschossen ist. Und da gab es dann auch viele, die angefangen haben, okay, das kann ja die Psychologie der Farben sein, wenn man dieses Jahr als neues Auswärtstrikot ein rosanes Trikot getragen hat, dass das wohl die Mannschaft geschwächt hätte und psychologisch Schwäche gezeigt hat. Da gab es ja auch feindliche Banner sogar von Ultras oder zumindest von Hertha-Fans, die gegen diese Trikots protestiert haben, fand ich sehr albern. Ich glaube nicht, dass es daran lag. Dann gab es halt viele, die gesagt haben, es ist einfach, man spielt auswärts nicht so schlecht, man spielt einfach nur heim richtig gut. Auch da würde man sich wundern, weil klar hat Hertha keinen schlechten Zuschauerschnitt, aber das beeinträchtigt ja auch, wenn halt immer noch, wenn 50.000 Leute kommen, sind immer noch 24.000 Plätze leer im Olympiastadion. Das sieht man ja leider auch noch zu häufig, auch dass da viel Leere ist und auch da kann man jetzt ja heimfantechnisch nicht mit Dortmund mithalten oder auch Bayern ist ja wirklich sehr, sehr voll und sehr laut immer in den Heimspielen. Es ist für mich deswegen eigentlich eher ein Wunder und dass es wirklich so krass auseinander liegt, heim und auswärts. Wer weiß, woran es unterm Strich wirklich liegt. Und dann fing man ja an, neue Taktiken auszuprobieren, nicht mehr am Spieltag vorher anzureisen, sondern wirklich ein paar Stunden vor Anpfiff mit Flieger einzufliegen, dass man nochmal wirklich den Tag zu Hause hat. Dann wurden angefangen, Tabu-Wörter einzuführen, dass man die gesamte Mannschaft die Worte wie Auswärts, Niederlage oder Niederlagenserie, dass man die alle nicht mehr verwenden durfte. Die kamen auf eine Tabuliste, um da auch psychologisch das zu stärken.
Es war dann so schlimm, wie wenn man Voldemort gesagt hat.
Genau.
Oder so.
Ja. Wir spielen nächste Woche, ihr wisst schon wo, auswärts. Und bisher hat alles nicht funktioniert. Ich nehme es eigentlich mittlerweile nur noch mit Humor, weil, wie gesagt, nur noch wenig zu spielen ist. Ich würde es jetzt eher sagen, dass man dann auch daran sieht, dass Hertha einfach noch keine Mannschaft ist, die über eine gesamte Saison mit so starker Konstanz eine Leistung halten kann, weil vieles zusammenkommt, weswegen man dann insgesamt auswärts ein bisschen schlechter ist, aber insgesamt schon zum Ende der Saison einfach ein bisschen die Puste raus ist und dann kommen halt auf einen Schlag mal alle Gelbsperren, wenn alle davor vier gelbe Karten gesammelt haben und jetzt alle Stück für Stück ihre Fünfte abholen, dass die dann auch andauernd gesperrt sind, zusätzlich Verletzungsanfälligkeit, die nach so einer Saison viel höher ist, demnach fehlt immer wieder ein Schlüsselspieler. Und dass alles zusammenkommt, dass man dann sagt, gut, die letzten 5 Spiele noch und dann verdiente Pause. Und mal gucken, ob halt wirklich so eine Doppelbelastung europäisch nächstes Jahr überhaupt schon gut wäre. Ich würde mich freuen, einfach mal wieder ein Europa-League-Spiel zu sehen im Olympiastadion, aber ich glaube, dass auch das...
Und nicht im Friedrich-Jahn-Sportpark, genau. Sondern im Olympiastadion.
Oder im 2022 bestimmt pünktlich stehenden neuen Stadion, wenn das beschlossen wird. Aber es ist ja direkt nebenan vermutlich.
Das wird getauft auf den Namen HBER, oder?
Genau.
Ja. HOHBER. Nein, ich musste tatsächlich lachen, als hier ich hatte keine Tickets bekommen fürs Spiel gegen Brøndby letzten Sommer. Und dann aber klar, aus verständlichen Gründen fand das Spiel eben nicht im Olympiastadion statt. Und ja, da es wurde, glaube ich, 1-0 gewonnen durch ein Tor von Ibisevic. Und dann, ne, die 3-1 Pleite in Brøndby und dann war es das schon mit Europa. Mhm. Bisschen ernüchternd. Aber klar, ich bin auch gespannt, wie es dann in der nächsten Saison läuft. Und was eigentlich mit Niklas Stark zurzeit? Ich bin Comunio. Warum hat er nicht gespielt?
Das sind fast alle wichtigen Spieler mit dem Beginn quasi des Esses im Namen verletzt. Stocker, Schieber und Stark. Der Einzige, der spielt, ist Gelbrett. Auch da bestimmt wieder eine Verschwörung mit dem Anfangsbuchstaben. Und ich hatte jetzt immer wieder gelesen, dass bei Weiser und Stark sogar auch Gerüchte sind, dass die für die gesamte Saison ausfallen. Ich kann gerade nicht auswendig sagen, was der Verletzungsgrund ist. Muss ich mal kurz nachgucken einfach.
Ja, aber dann würde ich einfach aufstellen, dass man im Training Spieler, die mit S beginnen oder ein S im Namen haben, nicht mehr attackieren darf.
Genau. Ja, also, und dazu kam es in den letzten Wochen wirklich häufig Verletzungspech oder vielleicht auch Unfähigkeit durch Verletzungen im Training entstand. Wo man sich auch fragt, okay, wenn das so häufig passiert, sollte man vielleicht im Training einfach weniger aggressiv spielen. Aber
oder weniger essen, so als Sprachgag.
Ja. Nur noch.
Ich weiß nicht, ob der ankam jetzt.
Aber doch, mit S und so.
Ja. Okay.
Ja. Ja, und dann hat man ja im Laufe der Saison immer wieder Nachwuchsspieler hochgezogen, teilweise aus Personalmangel, teilweise wegen den Nationalspielen, dass ja auch Alan de Sousa, glaube ich, mit vollem Fußballnamen, der von Liverpool ausgeliehen ist, im Frühjahr unbedingt zu U20 Südamerika-Meisterschaft wollte, was ja alle bei Hertha kritisiert hatten, weil genau in der Zeit sich hätte gut entwickeln können und dann auch total gefehlt hat. Am Ende hat auch da nur, ich glaube, drei Spiele gespielt und auch nur eingewechselt, also ist eingewechselt worden. Jetzt auch hat da keine großartige Erfahrung sammeln können oder großartige Erfolge feiern können. Ich glaube schon, dass es wirklich kluger gewesen wäre. Natürlich wird er in der Nationalmannschaft länger spielen als bei Hertha, vermutlich. Aber das hätte sowohl seine Leistung in der Hertha und auch seine Erfahrung bei der Hertha gut getan. Weil er jetzt deutlich mehr zum Einsatz kommen kann. Aber naja, hätte und so weiter.
Ja, der hat tatsächlich. Wie viele Minuten hat er denn gespielt? Das ist jetzt in der Saison kaum, oder?
Also ich glaube, er hat viele Joker-Einsätze gehabt. Das kann man doch bestimmt schnell nachgucken. Aber auch das funktioniert nicht mehr so gut. In der Hinrunde gab es mit auch Julian Schieber ja andauernd Joker-Tore und Joker-Einsätze, die zum Beispiel diesen letzten großen Auswärtssieg gegen Wolfsburg im Anfang Dezember oder so gerettet haben, wo man ja wirklich innerhalb von 10 Minuten kurz vor Schluss noch das Spiel gedreht hat. Seitdem funktionieren die ganzen Joker-Einsätze auch von S-Wein irgendwie nicht mehr. Vielleicht muss da auch was Neues her, aber ich bin ja nicht in der Trainerkabine. So, jetzt kann man die Minuten zählen. 17, 12, 25, 32. Oh, hier hat er mal fast eine ganze Halbzeit gespielt. Ansonsten, ich glaube, man kommt so auf 90 Minuten und dann auch ein paar volle Spiele. Also er war schon öfter dran. Es ist nicht so, dass er wirklich auf der Bank vergammelt. Und Preetz möchte jetzt ja auch mit Liverpool sprechen. Mal gucken, auf was man sich einigen kann. Aber so richtig seinen Durchstarter hatte man irgendwie nicht.
Okay, ja. Nee. War tatsächlich nicht so prickelbar. Hat bis weit. Ja, du da ja leider auch nicht, ne? Ja,
der hatte, glaube ich, auch erzählbare Minuten. Und also allein direkt nach dem Transfer, bis er das erste Mal spielen konnte, sind ja mal schnell 7 Monate vergangen. Das ist für ihn bestimmt entspannt, aber er hat ja wohl auch sehr gelitten, weil immer wieder neue medizinische Erkenntnisse dazu kamen und dann muss doch noch da operiert werden, dann muss da noch was Neues probiert werden. Sicherlich war das nicht geplant oder zumindest gewusst worden überhaupt beim Kauf, aber Im Sommer werden jetzt alle gesund und dann geht nächstes Jahr topfit weiter.
Ich muss kurz hier reingrätschen. Ich habe gerade einen jubelnden, erleichternden Arsen Wenger gen Himmel schauen sehen, der sich über den Finaleinzug seiner Gunners freut. Haben Man City geschlagen. 2-1.
Glückwunsch. Ich bin deutlich mehr Arsenal-Sympathisant als Man City.
Ja, und jetzt Finale gegen Chelsea. Londoner Finale in Wembley.
Wäre ich immer noch für Arsenal.
Ich immer auch.
Noch? Sebastian, du auch?
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nämlich eine kleine Vorgeschichte. Nämlich, ich war kann ich vielleicht kurz erzählen, eine kleine Anekdote. Ich war als kleiner Bub, das erzähle ich gerade, während Klaas-Jan Huntelaar das 1:1 erzielt, gegen RB Leipzig. Huntelaar, super, super Typ, wollte ich nur kurz sagen. Ich als kleiner Bub hat mir mein Vater zum Geburtstag eine Reise nach London geschickt, und zwar zu einem Premier League Spiel. Das lag daran, wir waren mal irgendwie als Familie in London und ich wollte mir mal irgendein Stadion angucken, und ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater hatte dann entschieden, oder ja, Chelsea, die Stamford Bridge war irgendwie ganz bei uns in der Nähe, und dann sind wir zur Stamford Bridge und haben dann Stadiontour gemacht, und ich als kleiner Bub fand das natürlich alles ganz spannend, und dann kurze Zeit später hatte er tatsächlich Tickets bekommen, und ich war beim Saisonauftakt. Ich glaube, das war die Saison, Gott, 08/09. Jedenfalls war das erste Spiel von Carlo Ancelotti als Chelsea-Trainer, also schon eine Weile her, gegen Hull City war das. Chelsea durfte als amtierender Meister die Saison eröffnen. Und da habe ich dieses Spiel gesehen es war ganz interessant, weil da war auch derjenige Spieler bei Hull City auf dem Platz, der Peter Cech damals verletzt hatte und mehr oder weniger dafür verantwortlich war, sozusagen, dass Cech jahrelang immer mit diesem Helm gespielt hat, und der wurde gnadenlos ausgepfiffen die ganze Partie über. Kurzum, also Hull ist auch noch in Führung gegangen, aber Didier Drogba hatte ausgeglichen mit einem wunderschönen Freistoßtor, und kurze Zeit später kurz vor Ende in der 96. Minute mit einem Lupfer hatte das 2:1 erzielt. Und das heißt, das war so ein prägendes Ereignis. Das heißt, irgendwie zu Chelsea habe ich eine ganz besondere Verbindung. Habe ich jetzt einfach mal erzählt. Ja. Ich hoffe, es war eine halbwegs amüsante Geschichte.
Ich war lange in meiner Kindheit, früheren Kindheit, totaler Chelsea-Fan. Einfach teilweise auch, weil ich mir im Urlaub die Trikots von denen gekauft habe oder... Ja. Ist ja geil, warum man mit 11 Jahren sich für einen Fußballverein entscheidet, der im Ausland spielt. Ja. Aber dann hatten wir irgendwann mal durch einen Wettanbieter bei einem Gewinnspiel tatsächlich den Beweis, dass solche Gewinnspiele funktionieren. Wir hatten nämlich 2 Finaltickets gewonnen dann fürs Finale daheim, Bayern München gegen Chelsea. Oh. Eigentlich schon alles dafür prädestiniert war, dass Bayern endlich mal, hat er das erste Mal einen Champions League-Titel daheim gewinnt. Und die Bayern ja generell damals schon sehr gut drauf waren. Ich bin kein Bayern-Fan, aber in diesem Finale war ich dann doch für die Bayern, die den ja wirklich mehr als peinlich gegen Chelsea dann am Ende im Elfmeterschießen verloren haben. Und ich durfte tatsächlich sogar am Ende an mir vorbeilaufen, die ganzen jubelnden Chelsea-Spieler sehen. Quasi frisch, nicht mehr die der Drogba-Fan und so weiter. Aber seitdem, da war es mir auch egal, dass Bayern im Jahr darauf gewonnen hat in London. Das war ja eh irgendwie das deutsche Finale. Ohne große Spannung, wie ich fand.
Ohne große was?
Also ohne große, man war okay, so oder so gewinnt ein deutsches Team, und ich fand, dass Bayern halt leider sehr, sehr früh dominiert hat und irgendwie früh erkennbar war, dass Bayern gewinnt.
Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, ich fand das tatsächlich, ich weiß nicht, ob mich dieses Finale so gepackt hat, aber ich glaube, das war spielerisch. Ja, vielleicht noch mit dem Finale zwischen Barcelona und Juventus Turin vor 2 Jahren war das echt eins der besten Finals, die man so seit 2010 irgendwie gesehen hat, oder? Oder fandet ihr das?
Ist das Deutsch-Deutsche jetzt oder das Finale
Dortmund? Das zwischen Dortmund und Bayern, das Finale daheim, da fand ich, und deswegen sage ich auch heute, also ich fand das wäre als eine der ödesten, langweiligsten irgendwie Finals in die Geschichte eingegangen, wenn Müller hier nur das 1:0 gemacht hätte und dann abgepfiffen worden wäre. So ist es tatsächlich historisch geworden. Und dann, weißt du, dann, das wäre so eine Kategorie gewesen: Juventus Turin, AC Mailand 2000 und wann war das? 3, glaube ich, ne? Elfmeterschießen und Schewtschenko macht dann rein. Also dieses Finale war auch grottig, aber nee, genau. Also dieses deutsche Finale fand ich, hatte ein unglaublich hohes Niveau.
Also ich fand, das war ein gutes Spiel, aber ich fand trotzdem, dass schon Bayern sichtbar dominiert hatte und eben, ich hatte in diesem Jahr dann total gar keinen Bock, dass Bayern gewinnt, immer noch aus Wut für den vergebenen Finalsieg im Jahr davor. Und ich muss sagen, ja, ich fand in dem Jahr des deutschen Finals, fand ich die Halbfinals deutlich besser als
Ja gut, gesehen. Okay, das natürlich.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also, aber ich denke schon, wenn man das Finale sieht, das war doch schon einer der besseren. Also da gab es doch einige schon, die schlechter waren als das deutsche Finale, das kann man schon sagen. Also man, natürlich war die Bisanz da, natürlich auch die großen Fangemeinschaften, ne, der Fanmarsch von den Dortmunder durch London, wird sich auch noch immer mit sich daran erinnern werden, wie die Stimmung gemacht haben. Also ich denke, das war schon außergewöhnlich und das Spiel war mit Sicherheit auch einer der besten Finals.
Ja, also das war eigentlich alles toll, bis auf diese völlig, völlig deplatzierte, alberne Finalshow mit, glaube ich, Lars Ricken und Paul Breitner, die als Gladiatoren, aufs Feld liefen und hier irgendwie einen martialischen Kampf propagierten, was, glaube ich, aber in dieser Saison überhaupt nicht so richtig gepasst hat. Also das generell war das war vielleicht Kacke.
Ja, das war echt ohne Worte, das muss man ganz klar sagen. Also da hat man versucht, irgendwas toll schön zu machen. Man wollte diesen Unterschied Dortmund-Bayern darstellen, aber das war komplett daneben gegriffen.
Ja, also.
Naja, ist ja auch nur Champions League.
Nur Champions League?
Das war ein Witz. Ein richtig guter, wie man hörte. Aber wie steht es denn eigentlich nach wie vor bei Leipzig-Schalke?
Immer noch 1-1 und das hatte ich vorher gar nicht gesagt. Ich glaube, ich bin so hier, ich muss ja den Ticker machen, so ein bisschen für alle bei Sportradio. Crystal Palace hat bereits in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Aha. Durch Benteke, den ehemaligen Liverpooler. Ja. Und gerade Riesenchance für Coutinho, nicht genutzt. Ja.
Für wen bist du dort? Ja.
Für wen ich da bin? Mhm. Für Liverpool schon auch. Das hat wirklich, glaube ich, ein bisschen mit Klopp zu tun. Also ich war da in London tatsächlich letztes Jahr mal und da hatte ich ach so, schon wieder in London. Ich erzähle gerade von allen meinen London-Erlebnissen.
Hast du vielleicht mal in London gewohnt?
Oder? Ich hatte einen Freund besucht und da waren wir noch Nachmittag in den Pub gegangen und da hat Liverpool wirklich großartig aufgespielt, auch 6-1 gegen Watford gewonnen. Und das war der Abend oder der einzige Spieltag der Saison, in dem Liverpool an der Tabellenspitze stand. Und die haben zu der Zeit auch wirklich einen fantastischen, großartigen Fußball gespielt mit hier Mané, Coutinho und Firmino in vorderster Reihe. Ich würde es einfach Jürgen Klopp wünschen, wenn er sich für die Champions League qualifiziert, allein weil ich möchte, dass er wieder bei Jochen Breyer im ZDF-Studio steht und ihm sagen kann, geht doch du Milchbube oder irgendwas in der Art. Aber das wäre schon einfach, würde mich freuen, wenn Liverpool in der Champions League spielt und Platz 3 wird es glaube ich nicht, aber Platz 4 wird reichen, weil Manchester United noch ein viel zu schweres Restprogramm hat mit Auswärtsspielen bei Tottenham, bei Arsenal und bei Manchester City. Und deswegen wird Champions League Quali dann gegen Hoffenheim. Das wäre doch lustig. Liverpool in der Champions League Quali gegen Hoffenheim, Firmino. Ey, das könnte tatsächlich sein, weil Hoffenheim wird umgesetzt.
Das könnte passieren, klar.
Die sind ungesetzt und Liverpool wird. Ja, gut, Liverpool ist wahrscheinlich auch ungesetzt, oder?
Ja. Das müsste man mal gucken. Ich weiß gar nicht, die haben ja letztlich so oft europäisch gespielt. Das könnte eventuell passieren. Je nachdem natürlich, wer sie in den anderen Ligen qualifiziert für die Quali.
Ja,
ne?
Das ist davon genau. Abhängig, ja.
Ja. Du meinst natürlich, falls Hertha es nicht doch noch schafft, schnell an Hoffenheim vorbeizuziehen.
Luis, du glaubst...
Was relativ unrealistisch ist.
Luis, ich glaube, du willst selber nicht, dass Hertha Champions League spielt.
Nein.
Ja, aber ich zum Beispiel möchte auch gar nicht, dass Freiburg Europa League spielt, weil da hätte ich dann viel zu große Sorge, dass die das dann nächstes Jahr wieder nicht kompensieren und dann am Ende wieder absteigen. Und ich glaube, nicht ein Mensch in Deutschland möchte, dass der SC Freiburg absteigt.
Glaube ich auch nicht. Also es ist wirklich so eine, Freiburg ist wirklich ein Verein, wo es, glaube ich, ganz, ganz wenige Menschen gibt in Deutschland, die den Verein nicht mögen. Also ich meine, ich finde schon den Streich ein geiler Typ, deswegen muss man schon Freiburg mögen.
Ja.
Ja, die können ruhig in der Mitte so verweilen.
Aber das ist es ja auch, weißt du? So, die haben dieses Jahr einfach so gut auch gespielt und die Punkte gesammelt. Ich meine, normalerweise, wenn du siehst, wer da alles unten drin ist im Abstiegskampf, so wie auch Mannschaften wie viele, ja, Schalke, Leverkusen sind da vielleicht ein bisschen raus, aber Wolfsburg, Hamburg und Mannschaften mit viel mehr Möglichkeiten, dass Freiburg da dieses Jahr eigentlich überhaupt nichts mit zu tun hat, nie auch ansatzweise in den Abstiegsstrudel irgendwie reingekommen ist. Das ist so eine Riesenleistung für den Verein, das kann man irgendwie gar nicht genug würdigen, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen floskelhaft klingt, wie ich das jetzt hier vortrage, aber das ist wirklich fantastisch, wie die auch immer wieder dann die Spieler ersetzen müssen. Ich weiß nicht, was mit Spielern wie Niederlechner oder Griffo, vielleicht auch Günther passiert. Und dann, das ist diese Sisyphos-Aufgabe, dann wirklich, ja, wieder von vorne anfangen zu müssen. Und wenn dann nächstes Jahr noch die Euroleague dazukommt für Freiburg, dann, ja, dann spielt man vielleicht gegen Slovan Liberec und Sevilla in der Gruppenphase. Aber, ja, man sieht's ja auch an Mainz dieses Jahr, man sieht's an Augsburg im Jahr davor. Diese kleineren Vereine haben es dann in der Liga brutal schwer. Und ich, das würde mich zu sehr stressen, wenn Freiburg nächstes Jahr wieder irgendwie so schwer kämpfen müsste. Also ja. Ich fange jetzt nicht an zu weinen, aber es ist ja auch eine tolle Sache, ne, dass die da oben mitspielen und ja, so viel nur zu Freiburg von mir.
Ja, das war doch eine Menge. Also ich habe nicht so eine Meinung zu Freiburg. Wie gesagt, von mir aus können sie ganz ruhig und sich in der Mitte verweilen oder von mir aus auch Sechster, solange Hertha dann Fünfter bleibt. Aber ich tippe gerade schon mal die letzten Spieltage nochmal durch im Tabellenrechner und das sieht gar nicht mal so schlecht aus für Freiburg. Aber ich bin noch nicht.
Die haben nämlich Ingolstadt, glaube ich, und Darmstadt. Mhm.
Und Schalke ist jetzt auch nicht so extrem schwer zurzeit.
Heimspiel gegen Schalke, ne? Mhm. Ja, ja eben. Also das, wenn Schalke schon auf Darmstadt verliert, dann. Also bei allem Respekt, sorry, ne?
Das haben sie,
ja, also Schalke, sorry, also da ist ja auch. Das ist ja genau dasselbe wie Schalke, Leverkusen und Wolfsburg. Die ganze Saison alle vergessen. Die sind sowas von unkonstant. Und halt, man hat Teil von Koko geholt, damit es besser läuft bei Leverkusen. Und was ist eher schlechter?
Das ist, also da eben Leverkusen. Was meinten ihr dazu? Also, es ist doch eigentlich unvorstellbar. Also, ich glaube nicht, also, dass es irgendwie möglich ist, dass sie mit Korkut weitermachen. Dafür ist die Bilanz jetzt einfach zu dürftig, oder?
Auf keinen Fall. Das dürfen die nicht. Die hätten die schon gar nicht holen dürfen. Also Korkut ist ja gescheitert bei Hannover. Ja, also da hat man schon gesehen, dass es eigentlich in der Bundesliga nicht geschafft hat. Der hat jetzt die Abwehr zwar stabilisiert, alles gut, aber der Angriff funktioniert einfach gar nicht. Also da läuft wirklich vorne ja gar nichts zusammen. Die schießen ja kaum Tore.
Ja, dabei haben sie ja so eine tolle Offensivreihe, ne? Mit einer der besten 3-4 der Liga.
Ja. Ja. Das ist es ja. Brandt, Bellarabi, Chicharito, also der ist Talent vorne drin.
Volland.
Ja. Volland, auch noch klar. Also das sind riesen Leute, die da vorne mitspielen. Und der kriegt es aber nicht hin, dass die Mannschaft konstant mal Tore schießt.
Berbatov, Voronin.
Boah, ja.
wen kriegen wir noch aufgezählt hier? Franzer.
Oh ja, natürlich.
Nee, hier, Nando Raphael hat doch auch mal Leverkusen gespielt, oder?
Was damit Stefan Kießling? Spielt er nicht noch mal Leverkusen?
Stefan Kießling spielt jetzt nur noch Nationalmannschaft.
Ach so.
Der wurde Confed Cup nominiert von Jogi Löw, spielt zusammen mit Max Kruse und Sandro Wagner im Sturm.
Und nicht Kevin Kurani? Was ist mit Kevin Kurani?
Der Kurani, der sitzt nur auf der Tribüne.
Den habe ich letztens wieder spielen sehen.
Wo hast du den gesehen?
Beim Marcelinho-Abschiedsspiel im Hertha-Olympiastadion.
Ah, richtig,
da war
er
bei den Brasilien Allstars. Und was ich sehr uncool fand, einfach so, ob man einen Grund hat oder nicht, weil es sich bei so einem lustigen Freundschaftsspiel irgendwie deplatziert finde, dass der ganz schön ausgebuht wurde, als er beim ersten Mal reinlief.
Also das, ja...
Da hatte ich das Mitleid mit ihm.
Das finde ich, und ich weiß nicht, ob die VfB ehemaligen oder die die ehemaligen VfB-Stürmer da irgendwie ein Problem haben in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber mit Mario Gomez ist es ja eine ähnliche Geschichte, der ja auch nach der WM 2014 bei diesen Länderspielen, die da dann im September oder so liefen, was weiß ich, Freundschaftsspiel und was weiß ich, auch ausgebuht worden ist. Aber klar, finde ich auch total unverhältnismäßig und ja, das... Also die haben den ausgebuht
also war das... Das hat jeder halt so eine humorvolle Ansage bekommen. Diese wurden ja alle einzeln aufgerufen, denn so von wegen, hier ist jetzt die Hertha Allstars und da sind die Brasilien Allstars. Und da hat jeder so ein lustiges Intro bekommen. Da wurde sich auch ein bisschen auf deren Kappe lustig gemacht. Und teilweise auch unterschiedlich lang und jetzt nicht großartig professionell, also einfach eine Kamera drauf gehalten. Wir hatten irgendwie alle ein Kind am Arm oder so und waren halbwegs einheitlich gekleidet und war ja generell viel Prominenz, wie auch Arthur Abraham, der einfach mal mittendrin als Flitzer aufs Feld rannte und der auch nichts mit Fußball zu tun hat. Ich kannte auch nicht mal alle, die da mitgespielt haben, aber Kurani doch dann schon. Und der kam dann halt raus quasi, wurde aufgerufen und dann ging es nur kurz, vielleicht 10 Sekunden, groß mit Pfiffen und Buhrufen los und dann war wieder Ruhe irgendwie.
Aber gibt's da irgendein Spiel oder irgendein wichtiges Duell, in dem vielleicht Kurani irgendwas gemacht hat oder ein Tor erzielt hat? Also ich glaube, wahrscheinlich hat er öfters mal für Schalke irgendwie das 1-0 per Kopf nach Flanke Christian Panda erzielt oder so, weil Hertha, glaube ich, traditionell in den letzten Jahren immer so gefühlt 2-3-0 auf Schalke verloren hat, ne? Also so war ja immer Standard. Sage ich jetzt mal so, Luis, korrigier mich.
Schalke kümmert sich also auch als nächstes da drin.
Ja, aber da war dir jetzt auch nichts bekannt irgendwie, dass da.
Entweder ist das total an mir vorbeigegangen oder ich kann ja immer sagen, ich war noch zu jung. Aber das geht ja im Fußball nicht, seitdem es Internet gibt.
Ja.
Oder historische Fußballbücher. Deswegen.
Kann man sich mal schlau machen, ne?
Ich kann ja auch mal googeln nebenbei.
Oder so, ja.
So.
Ja. Marcelinho Abschiedsspiel, das hatte ich auch am Rande mitbekommen und so ein bisschen hatte ich mich dann auch gefragt, ich meine, wie viele Jahre hat er in Summe in Deutschland gespielt? 7? Mit Wolfsburg auch noch oder noch mehr gefühlt?
Ich weiß gar nicht, ob er, wie viele Jahre er bei Wolfsburg war. Ich glaube ja nur 1 oder 2. Aber seine wichtige Zeit war natürlich bei Hertha, sagt er auch heute noch,
ja, klar,
dass das sein Lebens schon so Hauptkapitel im Fußball war. Und ja, ich sehe gerade Wolfsburg eine Saison oder anderthalb, also 2007 bis 2008, das heißt insgesamt ja irgendwie 7 Jahre.
Ja, und ich war ein bisschen, ja, was heißt nicht enttäuscht, aber ich hatte mich ich dachte doch so irgendwie im Kopf, dass er doch noch eigentlich, oder dachte zumindest, dass er recht gut Deutsch sprechen könnte, aber irgendwie war der ganz
nicht. Dafür kann er gut Fußball spielen.
Ja, das ist ja auch völlig legitim. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das irgendwie, ja, vielleicht, weiß nicht, hat er einen Dolmetscher immer gehabt und dann musste er das vielleicht nicht unbedingt und dann finde ich ein bisschen,
aber seine
ein bisschen
Familie, schade. Seine einfach. Familie spricht nicht schlecht. Die kam ja am Ende als Süßaktion mit Tochter, Frau und Mutter und so alle aufs Feld und haben ihn dann quasi runtergeholt. Das war natürlich auswendig gelernt, aber in Deutsch haben sie das vorgetragen. Und
die Familie?
Genau. Die sind angereist gekommen. Ich weiß nicht, ob das für ihn wirklich so überraschend war. Vermutlich hat er schon mit gerechnet, aber es war dann doch sehr emotional. Und dann ging jetzt so ein Film los, der war auch zur Hälfte auf Brasilianisch, wollte ich gerade sagen, Portugiesisch mit Untertiteln, weil er auch in Brasilien viele Freunde hatte. Also als es anfing mit den Planungen, okay, es gibt ein massives Abschiedsspiel, da wurde ja schon viel hochgegriffen, wer da alles kommen sollte, von also ziemlich jedem großen brasilianischen Star, mit dem er mal befreundet war. Natürlich haben viele abgesagt. Am Ende stand ja leider nicht mal Michael Preetz auf dem Platz, was ich sehr schade fand. Der musste zur Investorenreise nach China. Who knows? Aber ja, nee, das hätte ich so vermisst, dass so ein bisschen noch diese Verbindung zur aktuellen Hertha. Gut, Preetz spielt zwar aktuell nicht mehr, aber er ist ja immer noch in der aktuellen Hertha vertreten als Manager. Und das hat mir so gefehlt, dass man so diese aktuelle Generation mit der historischen 2000er Generation, die ja ein paar Jahre echt gut gespielt hat und wo Marcelinho halt schon prägend war, dass man die nochmal gezeigt hätte, oder Dardai hätte ich auch gerne nochmal spielen sehen. Aber war trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Mein heimlicher Favorit war ja Ayrton, den Kugelblitz wieder zu sehen. Das war sehr lustig. Und Gabor Kirani natürlich, den berühmten Jogginghosen-Torwart, der
aber
sogar mehr Fanrufe als Marcelinho bekommen hatte zum Schluss.
Aber waren das, also war das Hertha All-Stars waren das, ne? Genau. Gegen
Brasilien All-Friends oder? Es waren, glaube ich, nicht wirklich 100% Brasilianer, vielleicht auch alles so halb oder viertel Brasilianer, die dabei waren. Marcelinho hat ja gewechselt, der hat die erste Halbzeit bei Hertha All-Stars gespielt und ist dann rübergegangen zu den Brasilianern und hat bei beiden viele Tore gemacht. Und dann zwischendurch wurde auch mal, als es hieß, okay, wir möchten jetzt sein berühmtes Freistoßtor nachstellen, dann wird es eben 3-4 Mal angepfiffen, bis der Ball drin ist. Und okay. Ich glaube, 9-8 ging es dann am Ende aus. Ich hätte mich noch auf ein Elfmeterschießen gefreut, wenn sie es so eine Unentschieden gemacht hätten. Aber gut. Es war unterhaltsam. Auch mit wenig Regeln und der Schiedsrichter hatte viel freie Zeit.
Ja, das sage ich eben mal so. Da geht es ja halt einfach nur um Spaßfaktor.
Genau. Ich habe tatsächlich das Podolski-Abschiedsspiel gar nicht gesehen. Das hätte ich. Hat einer von euch das geguckt?
Ich hab's auch nicht gesehen. aber Malte hat es bestimmt geguckt. Malte ist doch riesen Podolski-Fan.
Echt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Oder vielleicht hat er es gesehen.
Unwahrscheinlich.
Es soll ja wohl ganz cool gewesen sein. Vielleicht gibt es ja auf YouTube. Ich habe übrigens nebenbei mal gegoogelt. Also es gibt, zum Beispiel hatte Kurani sein 100. Tor gegen Hertha. Ob das jetzt der Grund war. Und damit hat er irgendwie in einer schlechten Zeit nach unten geköpft. Und man liest öfter, Kurani trifft gegen Hertha, aber das ist eigentlich alles. Und ich glaube nicht, dass das der Grund war. Aber wir werden es nie erfahren.
Ja gut, das Ding ist auch, man weiß ja, nach dieser Geschichte, ich glaube, es war beim Russland-Spiel, ne, wo er dann von der Tribüne geflüchtet ist, mehr oder weniger, hatte er sich ja eigentlich nochmal erklärt, hatte sich auch nochmal öffentlich entschuldigt und hat es dann eigentlich so, klar, er hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat und dann war das eigentlich auch gut. Klar, Löw hat ihn da wahrscheinlich dann nicht verziehen oder hatte dann auch anderes Personal und es kam nicht mehr in Frage irgendwie, er kam nicht mehr in Frage und wurde danach nie wieder nominiert. Aber dass von dieser Sache da noch so viel irgendwie dran, also dann bei den Fans hängen geblieben ist, dass, also so, ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich weiß nicht, ob die gepfiffen haben, weil sie dachten, so, jetzt dramatisch ausgewirkt, er hat, indem er da einfach die Mannschaft verlassen hat, sein Land verraten, weißt du? Also, wenn du für Deutschland spielst, dann musst du auch für Deutschland da sein. Ich weiß nicht, ob die Leute da so dachten oder denken, ja? Also,
deswegen hat er auch für Brasilien gespielt. Ja.
Bitte?
Deswegen hat er auch für Brasilien Osters gespielt und nicht für Hertha Osters. War wieder ein toller Witz.
Okay, ja. Ja gut, vielleicht. Ach ja, Kevin Kurani. Ich hätte ihn ja echt noch in Stuttgart nochmal gern gesehen. Weißt du, jetzt hier in der zweiten Liga nochmal, letzte Saison, hinter Ginczek und Terodde als Backup.
Warum nicht, ne?
Ja, warum nicht? Ich meine, bei Hoffenheim war etwas traurig. Er war ja, glaube ich, letzte Saison auch im Sportstudio. Und es war, glaube ich, da mit Gistol noch, ne, wo es ein bisschen schlecht lief und da war halt weiter noch positiv, ne, und ich meine, ja, man dachte jetzt nicht, also da kam, dachte man schon, vielleicht spielt er noch so 2-3 Jahre und jetzt ging das alles ratzfatz und ich hatte tatsächlich mal das Glück, mit ihm zu spielen, als ich ein kleiner Knirps war ich so bei den VfB Talenttagen in Stuttgart und da habe ich ein bisschen mit ihm Bälle kicken dürfen und fand ihn ganz nett. Aber ich erzähle jetzt nicht weiter, weil das war in Stuttgart und nicht in London und alles, was ich...
Ja, das darfst du dann nicht erzählen. Es muss nur London das gewesen sein.
Richtig, genau. Ja, ich hatte leider aber nie ein Probetraining, weder bei Tottenham, noch bei Crystal Palace, noch bei West Ham, noch bei Chelsea, noch bei, was weiß ich.
Hat nie geklappt. Auch mittlerweile schon Red Bull London?
Bei Wimbledon? Vielleicht?
Wimbledon ist die. Wimbledon war ich. Habe ich mir angeguckt. Schöne Anlage haben die da. Ist nett. Also, ja, aber Karten wird man wahrscheinlich nie kriegen. Für das Turnier, wenn du nicht Mitglied bist im Club irgendwie. Also, das ist ein Verein.
Vielleicht Kurani. Vielleicht kommt der da rein.
Kurani kommt rein. Meinst du, der hat Connections?
Bestimmt.
In Sicherheit.
Ja. Oh, Mensch.
Ich habe übrigens nebenbei mal meinen Tabellenrechner beendet für die Bundesliga. Es bleibt dabei, Bayern München bleibt Meister mit 79 Punkten.
Oh.
Auf Platz 2 Leipzig mit 72. Bei mir ist die Hoffenheim hochgerutscht auf den dritten Platz mit 65.
Bei mir auch, ja.
Dann Dortmund auf dem vierten mit 63. Dann ganz knapp Hertha mit 53 Punkten auf der 5, aber auch nur, wenn man das jetzt endlich mal auswärts noch gegen Darmstadt und dann das letzte Spiel zu Hause gegen Leverkusen gewinnt. Weil
und ist es bei dir auch so, dass, so ist es nämlich bei mir rausgekommen, dass irgendwie alle Teams von Platz 6 bis 9 die gleiche Punktzahl haben?
Nee, so extrem nicht. Also es bleibt eng, aber da müsste ich nochmal
fälschen. Freiburg ist auf 6 bei dir?
Genau, und punktgleich mit Hertha, nur durch die schlechtere Tordifferenz. Mhm. Deswegen, Freiburg hat halt eigentlich gute, also ich sag mal einfache Spiele, bis auf zum Glück spielen sie am Ende nochmal gegen Bayern, da dürfen sie verlieren. Es sei denn, Bayern ist da schon im Urlaub, aber ich hoffe, dass Hertha hätte die 5 verdient, finde ich, deswegen Freiburg ist ja für 6 bestimmt immer noch glücklich. Bremen schafft es dann nur auf den 7. Platz bei mir mit 48.
Aber der reicht ja.
Genau. Ist denn, wobei, dann, warte, doch ja, dann sind sie ja in der Europa League Quali.
Ja, ja.
Genau.
Ja, ich muss ab Sommer die Regeln. Nee, sind sie nicht. Also, 7. ist ja nicht in Europa League. Wenn Gladbach oder Frankfurt in die Europa League reinkommt, ist der 7. nicht für Europa League bereit.
Ja, aber ich sag mal so, wenn das heißt, man müsste davon ausgehen, dass Frankfurt oder Gladbach den Pokal. Okay, gut, der wahrscheinlichste Fall, der quasi dann eintreten könnte, dass der 7. mit Bremen jetzt nicht qualifiziert ist, ist, dass Gladbach im Finale das Ding gewinnt. Weil dass Frankfurt den Pokal gewinnt, ich glaube, das schließen wir doch alle aus.
Nee, das ist aber egal. Wenn der Gegner im Champions League qualifiziert ist, ist es egal. Da wir davon ausgehen, dass Bayern ins Finale kommt, wird der Finalist sowieso in die Europa League kommen.
Ach so, ja.
Nee, also meinst du quasi, das hat sich geändert, das ist seit 3 Jahren nicht mehr so.
Sicher?
Stimmt, ja, genau, der war früher automatisch im
Qualifizierung. Genau, also früher war es so.
Nee, dann müsst ihr den Pokal gewinnen, das ist ja scheiße, ey.
Ja, das, genau, das ist, es ist so, dass, zum Beispiel, deswegen war ja zum Beispiel Alemannia Aachen 2004 als Zweitligist, haben die gegen Werder Bremen verloren, 3-2, durften aber als Zweitligist UEFA Cup spielen, weil sich, wie gesagt, der Finalist dann, weil der Sieger eh schon durch die Liga qualifiziert war, durfte dann Europapokal spielen. Aber ich glaube, seit 3 Jahren ist es jetzt nicht mehr so. Heißt ja,
genau, wenn der Pokalsieger international spielt, dann ist der 7. für Europa qualifiziert.
Also ja, im Grunde, ja, Gladbach.
Immer.
Dann wird Gladbach halt 7. ist ja egal, wir haben ein einfaches Rechtsprogramm, dann werden wir halt 7. ist ja egal.
Ja,
oder gewinnen Pokal oder werden beide, das ist im Endeffekt dann egal.
Gut. Ja, stimmt, das muss, ja, das ist. Aber das Gladbach 7. wird, ja gut,
reden also, wir haben auch ein einfaches Rechtsprogramm, das sind auch Gegner von nur von uns.
Das ist richtig. Ich glaube, die spielen tatsächlich gegen, also sag mal kurz, Darmstadt?
Darmstadt ist noch dabei, dann ist Augsburg ist noch mit dabei, Mainz ist noch mit dabei.
Und Wolfsburg.
Und Wolfsburg, ja.
Kann man.
Also da könnte jetzt 10-12 Punkte herkommen. Theoretisch.
Ja.
Wenn wir die Abwehr wieder hinkriegen, dann können es auch 12 Punkte werden, aber das muss erstmal funktionieren.
Ja, klar, Gladbach, nee, gönnen wir das schon noch, aber Bremen gönne ich es gerade im Moment auch. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ach, ja, ich sag, es soll einfach ein Team mit grünen Trikots soll es schaffen.
Wolfsburg?
Ach, Jemine und Crystal Palace macht es 2-1. Ich könnte doch kotzen. Ja. Benteke. Unfassbar. Egal, also zurück hier zu Gladbach.
Also erstmal will ich, dass wir ins Pokalfinale kommen. Das ist erstmal das Wichtigste.
Ja, das ist. Also das sollte.
Sollte eigentlich machbar sein, denke ich auch.
Ja. Und dann, ich weiß nicht. Wenn Bayern noch ein bisschen. Also okay, ich sage jetzt mal Bayern. Klar, vielleicht schafft es auch Dortmund, so wie vor ein paar Jahren, ne, mit im Elfmeterschießen. Und vielleicht schaffen sie es ja auch noch 90 Minuten, wer weiß, was da am Mittwoch passiert. Aber im Normalfall wird Bayern das wahrscheinlich machen zu Hause. Und dann aber Gladbach-Bayern, ich meine, warum nicht? Gladbach hat hat oft gar nicht so schlecht ausgesehen. Und wenn ja. die meisten Spieler halbwegs fit sind, dann ist es auf neutralem Boden, ist nicht in der Allianz Arena. Bayern hat vielleicht eben wirklich, sage ich ganz ehrlich, ist eine Riesenschwächung, dass nicht Neuer im Tor ist, sondern Ulreich. Was ich von Sven Ulreich halte, sage ich jetzt an der Stelle nicht. Aber damit ist doch genug gesagt. Nein, wirklich. Also ich glaube wirklich, dass es Alaba ist jetzt irgendwie auch wieder verletzt ein bisschen. Robben zieht sich irgendwie auch noch irgendwas. Wir kriegen ein Loch in der Wade oder so. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ist gar nicht so. Vielleicht Gladbach. Aber wäre auch ein schönes Finale, oder? Gladbach-Bayern, Gladbach-Dortmund.
Auf jeden Fall.
Würde ich gerne gucken. Also,
erinnert so an die alten Zeiten, so in den 70ern.
Ja. Wobei, irgendwie, als ich das dann damals so in den 70ern geguckt habe, das war alles, da fand ich das noch nicht so gut. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich fand das eher so.
Gut, da wird nicht zu jung.
Ach so. Ja, nö, ich war da. Wie alt war ich da nochmal? Ja. Ja, ich habe das auch nicht gesehen. Ich bin 94.
Ja, ich bin ja selber Jahrgang, das passt ja.
Quasi auch auf YouTube nachgeguckt, alles natürlich.
Ah, Mensch. Ah, ja.
Ah. Naja, und
ja, spannend.
Um es nochmal zu vervollständigen, die Mitte ist ja langweilig. Da ist ja dann ab Platz 8 bis 15 spielt ja keine Rolle. Bei mir ist dann Augsburg auf dem Relegationsplatz. Und ja. Ich bleibe bei Ingolstadt und Darmstadt.
Genau, ja, so ist es bei mir auch. Also, wie gesagt, aber jetzt meine Frage: Hast du auf einen Augsburg-Sieg zu Hause gegen Hamburg getippt?
Warte, dann muss ich kurz. Welcher Spieltag ist das?
Das ist der nächste gleich, nächsten Sonntag.
Nee, genau heute. Ich glaube, HSV packt sich noch und gewinnt einmal auswärts.
Ja, aber genau, jetzt mach mal das gleiche Spiel, nur mit einem, also den Tabellenrechner, nur mit einem Augsburg-Sieg statt Hamburg, was dann bei dir rauskommt.
Dann ist Hamburg auf dem Relegation und Augsburg auf dem 15.
Das ist das, was ich vorher gesagt habe, ja. Tatsächlich, ne?
Also ist das also, quasi eigentlich schon alles entscheidend jetzt.
Ja, also bei dir war es so und bei mir ist es auch so, dass es sehr auf dieses Spiel ankommt.
Wobei
ja,
ich auch,
beziehungsweise
HSV Mainz sehr ja, spannend finde da.
Genau, Mainz, ja, hast du da, ja,
da tippe ich auf Mainz Sieg.
Ja.
Auf und dann spielt HSV noch gegen Schalke, gut. Ich glaube, das schafft Schalke noch. Und dann halt HSV Wolfsburg ist ja auch noch spannend. Also eigentlich ist da noch alles offen.
Genau, weil gefühlt. Weil wenn man weiß nicht, wie sich Schalke dann zu Hause anstellt gegen Hamburg, aber diese Spiele gegen Augsburg, Mainz und Wolfsburg, das ist in Hamburg, ne? Das Wolfsburg-Spiel.
Ja, in Hamburg.
Genau, das heißt, da können auch 9 Punkte für Hamburg rausspringen. Also kann auch passieren. Können aber auch nur 2 sein am Ende. Also es ist.
Wie oft war Hamburg jetzt hintereinander in der Relegation? 3-mal schon, oder?
Letztes Jahr ja gar nicht.
Von 3-mal?
2-mal.
Zweimal jetzt.
Letztes Jahr war ja relativ unspektakulär, da sind die schon recht früh draußen gewesen, 11-mal. Und das war halt nur das gegen Greuther Fürth und gegen den KSC, der jetzt leider absteigt auch komplett. Ne? Der ist raus. Also noch nicht sicher, aber 12 Punkte noch zu vergeben, 11 Punkte Rückstand.
Ja, aber es gibt ja noch was Schlimmeres. Paderborn aus der ersten Liga direkt in der vierten.
Ja. Ist noch was. Aber das ist auch noch nicht ganz fix. Ne? Ich glaube, die haben gegen Lotte
gewonnen. Nee, die haben jetzt gewonnen gegen Lotte,
ja.
Und stehen jetzt richtig gut da. Die haben noch, glaube ich, ein paar Punkte, ich glaube, 1-2 Punkte Abstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz.
Ja, also.
Aber es wäre echt bitter, wenn sie wieder absteigen würden.
Na gut, ich muss sagen, dieser Boss, ne? Wie heißt er denn? Finke. Ist jetzt, ja. Nicht der größte Sympathieträger irgendwie. Und diese ganze Geschichte dann auch mit Effenberg, das war schon alles ziemlich verkorkst. Also das.
Ja, das hat nicht so ganz funktioniert.
Ah, und auch, ja, ich weiß nicht so genau. Also ich, also klar, es ist extrem bitter, ne, für so einen Verein, der jetzt da noch vor 2 Jahren irgendwie.
Ich glaube, die standen vor knapp 2,5 Jahren auf dem waren die Tabellen Erster. Oder vor 2-3 Vierteljahr.
Ja,
stell dir mal vor, jetzt sind der siebte in der Liga, dritten Liga, ey.
Ja, ist krass, ne? 3-0 Sieg beim HSV am zweiten Spieltag.
Ja.
Oh Mann. Ach, wie sich, ja.
Ist Schalke Leipzig eigentlich noch? Gibt's da noch was Spannendes?
1-1, ne? Läuft noch so. Ich bin gerade hier.
Das wichtigste Sportereignis ist gerade zu Ende gegangen. Kiel gewinnt gegen Barcelona mit 2 Toren.
Oh, da muss ich umschalten.
Die haben sich gerade, haben sich eine gute Ausgangsposition gesichert, aber das war richtig hitzig zum Ende. Da gab es so eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Uiuiuiui, da wird's noch ein bisschen noch, da wird eine Schlacht werden im Rückspiel definitiv und da wird es noch ein bisschen Diskussion geben, weil Toft Hansen hat die blaue Karte gekriegt. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, was die blaue Karte ist. Das ist quasi das Zeichen, dass er eine Disqualifikation gekriegt hat mit Spielbericht. So, aber der Spielbericht wird wahrscheinlich nicht angenommen werden, weil einfach die rote Karte nicht mehr gerechtfertigt war. Also rot hätte es geben müssen, es war in Ordnung, aber gegen Lasenko Laskovic und nicht gegen Toft Hansen. Da hat er gemeckert, Toft Hansen, weil er es nicht war, auch zu Recht, haben die Schiedsrichter die blaue Karte gezeigt. Ja, okay. Wenn er fehlen sollte, wäre halt echt bitter, weil Kiel fehlt schon Duvnjak als wirklich wichtiger Mann. Und dass sie es trotzdem ohne ihn geschafft haben, mit 2 Toren gegen Barca zu gewinnen, ey, riesen Respekt.
Ich würde unfassbar gern was dazu sagen, aber ich habe keine Ahnung. So geht's mir auch.
Alles gut, lass mich erzählen, dann kriegen wir das hin.
Und für alle Zuhörer, das Rückspiel gibt es dann auf handball.dkb.de zu sehen.
Nee, nur auf Sky. Ach
so. Das war
eine Riesensauerei gewesen. Hoffentlich wacht der IRF endlich aus und macht mal eine vernünftige Vergabe und nicht an irgendwelche Rechte rennen, wofür man viel Geld kriegt, aber im Endeffekt dann den größten Markt im Handball nicht liefern kann mit TV-Bildern.
Ja, aber das ist so, das ist doch jetzt auch hier bald, ich glaube nächste Woche wird die Entscheidung verkündet, auch wie die Champions League-Rechte gehen. Ich tippe auf fußball.dkb.de. Dann gucken wir auf YouTube-Stream Champions League abends. Ist doch auch was Schönes, oder?
Joa.
Ja.
In 360 Grad natürlich.
Klar.
Es ist alles möglich.
Aber auch, was ich ja auch krass finde, wie sich die DEL und die BBL damit rüsten, dass sie jetzt mit Telekom solche guten Sponsorenpartner haben für die TV-Rechte. Ja. Ne? Sorry, wie willst du denn da Leute erreichen und dafür sorgen, dass du viele Leute erreichst mit dem Sport? Ich glaube, die BBL will 2020 die beste Basketballliga in Europa sein. Mhm. Ja, das wird nicht funktionieren. Also erstmal kam die gefühlt irgendwie alle 2 Jahre ein Verein insolvent, jetzt wie Hagen. Und wenn du nicht mal schaffst, irgendwie eine Reichweite im Fernsehen zu schaffen, willst du dann die beste Liga werden, wenn du keine TV-Einnahmen generieren kannst?
Ich hatte tatsächlich mal also Basketball bin ich so auch ein bisschen, ne, mit Alba und so ein bisschen interessiert. Auch Walter Tigers Tübingen, so, ich komme ja da aus der Ecke, interessiert mich so ein bisschen, was die da machen. Ich habe da mal eine der ersten Talks irgendwie zum einfach über die Zukunft des Basketballs. Und es war deswegen auch irgendwie interessant, weil das der erste TV-Auftritt von Uli Hoeneß war nach seiner Entlassung. Und das ist ein Jahr her und da hatten sie auch drüber gesprochen und da wurde eben auch nochmal drüber gesprochen, dass es für den Basketball vielleicht auch ganz gut tun würde, wenn man bestimmte, ja, also dass man in das Ganze so ein bisschen eine bessere Regelmäßigkeit reinbringt, dass bestimmte Events auch nur an bestimmten Tagen stattfindet, wo dann irgendwie auch, oder dass man dass der ganze Kalender einfach ein bisschen besser gelegt wird, um den ganzen Sport einfach eine andere oder eine bessere Aufmerksamkeit zu verschaffen. Was natürlich aber auch fehlt im Grunde, ist eine stärkere mediale Präsenz auch im Free-TV. Klar, ja. Das gehört da auch noch dazu. Aber
gut, jetzt haben sie natürlich mit RAN europäischen Basketball, das ist schon mal ganz gut.
Aber das hat, die Quote ist, glaube ich, ich habe ein Interview gelesen, die sind da relativ, da hatten ja auch auf diesen wahrscheinlich so einen ähnlichen NFL-Effekt gehofft, aber das ist einfach, da müssen sie wahrscheinlich schon NBA zeigen, damit sie da viele Fans.
Ja, aber ich finde aber, die haben es auch nicht so stark promoted, ganz ehrlich. Also
ja, ja.
Ich wusste auch nie, wann das jetzt genau war. War es Mittwoch, richtig, war es Donnerstag, richtig. War es Dienstag?
Ja, genau. Aber liegt vielleicht auch ein bisschen am Spielplan, weißt du?
Ja, das ist, glaube ich, nämlich auch ein Problem, ja.
Und ich habe kürzlich da mit einem Kollegen von mir gesprochen und hab's nur mit Hängen und Würgen irgendwie auf die Reihe gekriegt, für was diese einzelnen internationalen Wettbewerbe stehen, weißt du? Weil die Champions League gibt's ja mittlerweile seit dieser Saison auch im Basketball.
Ja, klar.
Hat aber nicht den Stellenwert, den die Champions League im Fußball hat. Da ist es dann eher die Euroleague oder der Eurocup, weißt du? Und das eine wird ausgetragen von der FIBA und jetzt muss mir helfen, wie heißt der andere Verband?
Nee, das ist kein Verband, das ist ein Privatunternehmen. Also im Endeffekt sind hier darauf gedacht, die Top-Vereine zu haben und damit entsprechend Werbung zu machen und die zu vermarkten. Aber es sind aber auch, glaube ich, 32 Spiele nach Vorrunden. Das ist verdammt viele Spiele.
Ja. Ach, und das ist, also da, ich glaube, der Basketball muss da einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinkriegen und ein klareres System reinbringen, was die ganzen Wettbewerbe angeht, weil irgendwie. Also ich merke es selber, irgendwie ist es zu viel teilweise, was da läuft und ich blick auch nicht so ganz durch. Aber vielleicht müsste ich mich auch einfach einen Tick mehr mit der Materie beschäftigen, das kann natürlich auch sein.
Nein, ich denke aber schon, da muss zwischen der FIBA und dem anderen Euroleague, Eurocup muss endlich mal zusammengesetzt werden. Dann gab es ja auch teilweise was auf Eskalation, dass man die Nationalverbände disqualifizieren wollten von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Weiter, muss man mal diskutieren, dass man da zusammensetzt, weil ich glaube, deutsche Mannschaften, ich glaube, es waren insgesamt von 18 waren, glaube ich, 8 oder 9 in europäischen Wettbewerben, was halt mal so gar keinen Sinn macht. Also das muss man ja ganz klar sagen. Es ist halt ein Riesenproblem. Im Handball ist genau dasselbe, das ist auch termintechnisch genauso ein großes Problem, aber jetzt, wenn wir mit Sky kommt ein bisschen Regelmäßigkeit rein, wollen Donnerstagabends und sonntags nachmittags was machen. Das finde ich gut, dass man jetzt endlich eine Regelmäßigkeit bei der Nation, also zumindest bei der Liga reinkriegt. Europäisch muss auch noch viel mehr kommen vom ERF.
Die Frage ist halt, ob du so eine Sportart wie Handball, die jetzt, sage ich mal, in Deutschland, es ist okay, aber er hat jetzt nicht die Riesenpopularität, und ob du die dann bekommst, wenn sowohl die Champions League als auch die Bundesliga war es, ne, ab nächster Saison, wenn die halt im Pay-TV läuft. Oder läuft die auf Sky Sport News HD dann?
Nee, läuft Pay-TV. Es gibt aber mindestens 18 Spiele, also werden auf jeden Fall im Free-TV übertragen, Bundesliga-Spiele, weil das haben wir mit ARD zusammengekauft, Sky. Natürlich Final Four im Pokal wird es geben, Supercup wird es geben und dann noch weitere ausgespielte Partien, also wahrscheinlich so Top-Partien natürlich, weil doch Derbys, das weiß man noch nicht so genau, das ist noch nicht ganz sicher, aber es wird auf jeden Fall diese Verbindung geben, worauf ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie das umgesetzt wird.
Also du bist aber eben, also quasi Handball ist auch eine Sportart, die dich oder.
Das ist meine Sportart. Ich bin Spieler, ich bin Schiedsrichter, das ist komplett meine Sportart.
Achso, okay, sorry, das muss ich jetzt nicht. Ja gut, okay, aber klar. Das ist. Ich finde das auch spannend, weil du bist ja auch jetzt im Eishockey, ich weiß nicht, bist du da auch gut drin? Oder?
Ja, es geht. Also es könnte besser sein, aber schon ein bisschen Ahnung habe ich das schon. NFL, also ich bin in echt vielen Sportarten so drin, aber beim Handball am meisten.
Das wollte ich dich eben nämlich fragen, weil ich merke selber, dass ich durch den schon relativ extremen Fußballkonsum und neben der Arbeit, komme ich da total an meine Grenzen. Also ich habe irgendwie gar nicht die Zeit, so viel noch nie. Gut, okay, ich habe, bei mir ist die zweite Sportart Tennis, und das ist auch so viel zeitraubend. Und da dann überhaupt, da dahinter zu kommen, beziehungsweise ich weiß nicht, wenn da jetzt Handball Champions League ist irgendwie, oder wenn Handball parallel zu Fußball läuft, guckst du dann wahrscheinlich eher Handball, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe meinen Fußballkonsum wirklich reduziert jetzt in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich gucke viel mehr andere Sportarten, einfach auch mal ein bisschen breiteres Sportwissen zu machen, weil es auch andere Sportarten gibt, die wirklich auch sehr, sehr interessant sind. Deswegen, ich gucke zum Beispiel Bahnrad-WM jetzt sehr intensiv verfolgt. Bahnrad-Sport finde ich mega genial. Also das ist echt hammergenial, wie die da mit 60 Sachen da die Piste lang heizen, wie die Bescheuerten. Und irgendwie finde ich immer irgendwie eine Lücke. Also ich kann auch nicht alles live sehen, das ist auch unmöglich, weil viel zu viel läuft. Also ich glaube, heute hatte ich so gedacht, ich hatte, glaube ich, teilweise, glaube ich, 2 oder 3 Streams offen, auch gerade natürlich mit meinem Sportradio, mit Tennis und Volleyball. Also das war dann teilweise schon echt, ist teilweise echt schwierig, aber ich versuche halt so best wie geht und irgendwie funktioniert bis jetzt immer.
Ja.
Ich muss leider gerade feststellen, dass wir schon bei über einer Stunde sind.
Ja, ich wollte schon mal irgendwann anmerken.
Und ich wollte nachfragen, ob Louis überhaupt noch da ist.
Ja, ja. Nein, ich habe nur genossen, auch mal zuhören zu können für Sportarten wie Handball, wo ich absolut gar nichts davon weiß, seit ich seit der 10. Klasse keinen Schulhandball mehr gemacht habe, was auch schon ein paar Jahre her ist. Genau, aber wir haben es ja verspätet angefangen und länger gemacht, als wir durften, aber so langsam müssen wir uns, glaube ich, wieder vom Stammtisch der WG verabschieden. Und ich würde sagen, es war ein schönes Gespräch. Ich versuche mal langsam zu überlegen, so ein Hauptthema gab es nicht, aber man kann ja auch einfach mal eine Stunde über das reden, was einem so einfällt. Wir hören uns ja bestimmt alle irgendwie nochmal wieder im WG-Talk. Und ansonsten...
Hoffen wir doch mal.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Wissen wir jetzt, wo wir welchen Stream gucken können und wie viele wir parallel schaffen? Vielleicht sind sie beim nächsten Mal hier.
Ja, und...
Dann ansonsten guten Start in die Woche, morgen, am wunderschönen Montag. Wird bestimmt Top-April-Wetter. Und...
Auf einen VfB-Sieg.
Auf einen VfB-Sieg.
Auf einen VfB-Sieg.
Auf für Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.